Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Samuel Mephire ist heute 52 Jahre alt und er hat einiges zu erzählen. Sein Vater war als Student aus Kamerun in der DDR. Er starb am Tag nach Sams Geburt. Nach etlichen Jobs ging Sam in die Polizei, wurde zum ersten afrodeutschen Polizisten Ostdeutschlands. 1992 posierte er für eine Kampagne gegen Ausländerfeindlichkeit. 2 Jahre später trat er aus der Polizei aus, wurde straffällig und saß 7 Jahre im Gefängnis. Die Geschichte von Samuel Mephire erzählt jetzt eine Miniserie. Sam, ein Sachse. Sie ist ab kommender Woche bei Disney Plus zu sehen.
Wenn du am Ende der Nahrungskette stehst, da bleibt dir nichts anderes übrig, als zu kämpfen.
Immer wieder rennt Sam gegen Wände. Die Wände der deutlichen Ablehnung und des Nichtverstehens afrodeutscher Erfahrungswelten. Die Idee zur Serie stammt von Tyron Ricketts, selbst einer der erfolgreichsten schwarzen Schauspieler in Deutschland und lange auch als Musiker unterwegs, unter anderem mit der antirassistischen Initiative Brothers Keepers. Bei Sam, ein Sachse, war er als Autor tätig, als Produzent und auch als Schauspieler. Er spielt Alex, Sams Mentor. Ich habe mich mit Tyron Ricketts unterhalten. Ich kann mich tatsächlich noch an diese Diversity-Kampagne in Sachsen erinnern. Sie sind ja tatsächlich Samuel Mephire in ganz anderen Zusammenhängen begegnet, als sie nämlich mit Brothers Keepers unterwegs waren. Als Bodyguard war Samuel da angestellt. Welche Erinnerungen haben Sie an diese Begegnung?
Das war 2001. Wir waren damals mit Brothers Keepers unterwegs und wollten in Ostdeutschland eine Schultour machen, um da den Kids ein bisschen Mut zu geben in der Schule. Wir hatten davor den Song Adriano, letzte Warnung rausgebracht, sehr politisch, und hatten eben Morddrohungen. Und wie Sie eben gesagt haben, war Sam und seine Crew damals unsere Bodyguards. Und Sam hat mir auf dieser Tour zum ersten Mal von seiner Geschichte erzählt. Und mir war damals klar, das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die auf die Leinwand gebracht werden muss. Da war es aber noch ein bisschen zu früh. Also ich war noch nicht an dem Punkt, um das umsetzen zu können. Und der Markt war auch noch nicht so weit. Und ja, 2006 wollten wir da einen Kinofilm draus machen. Auch mit Jörg Winger schon. Der war damals mein Produzent bei Soko Leipzig. Da war ich Schauspieler. Aber da hieß es auch vom Markt, ja, spannende Geschichte, aber einen schwarzen Menschen in der Hauptrolle können wir uns nicht vorstellen. Und jetzt hat es dann endlich 21 Jahre oder 22 Jahre später hat es jetzt funktioniert. Aber ich wusste damals halt schon, das ist einfach eine sehr erzählenswerte Geschichte, weil sie wahr ist, weil sie dramatisch ist, hochemotional und so ein bisschen eine Heldenreise aufzeigt, die eben zum Scheitern verurteilt war.
Und weil sie ja auch deutsche Geschichte miterzählt. Das ist ja auch in der Serie jetzt, das spielt ja da auch eine Rolle. Also sie erzählen ja in gewisser Weise auch die Geschichte Ostdeutschlands und gleichzeitig auch die Geschichte von Sam. Welche Herausforderungen hat diese Verquickung der beiden Geschichten in der Erzählung mit sich gebracht?
Naja, das tatsächliche Leben von Sam hat sich ja in Ostdeutschland abgespielt. Also folglich erzählen wir eigentlich die Geschichte von Sam. Und das Setting ist halt Ostdeutschland kurz vor der Wende, in der Wendezeit und in den wilden Jahren danach, wo, naja, viele Menschen eigentlich auf so einen reformierten Sozialismus vielleicht gehofft haben oder auf das Beste aus beiden Welten, aber in Wirklichkeit der Kapitalismus reingerauscht ist und übernommen hat. Das Land wurde übernommen und das war eben von Chaos begleitet. Und in diesen Jahren begleiten wir Sam auf seiner Suche nach Heimat und seinem Versuch, Teil von etwas zu sein. Also das hat sich eigentlich recht organisch verwoben, weil es ja tatsächlich da stattgefunden hat.
Das stimmt. Und gleichzeitig montieren Sie ja in die Serie auch Bilder hinein von Hoyerswerda. Also es ist ja auf der einen Seite Sams sehr subjektive Geschichte, aber dann eben auch immer die Verortung in der deutschen Geschichte mit den entsprechenden Bildern. Also daher meine Frage, wie viel Sie bewusst auch von dieser Atmosphäre von außen mit hineinnehmen wollten?
Mhm. Na, ich denke, dass wenn man tatsächliche Archivbilder nimmt von Dingen, die tatsächlich geschehen sind, das gibt natürlich einer fiktiven Erzählung, die auf einer wahren Geschichte basiert, gibt es natürlich eine gewisse Authentizität. Und Samuel Mephire war tatsächlich, wenn nicht in Hoyerswerda, dann aber schon bei anderen Flüchtlingsheimen dabei als Polizist und hat versucht, die Leute da zu beschützen. Dahingehend erfinden wir nichts, sondern wir untermauern einfach nur die wahre Geschichte durch echte Bilder.
Im Prinzip greift die Serie auch eine politische Diskussion auf, eine alte, bei der es darum geht, Kämpft man gegen das System oder aus dem System heraus versucht man so etwas zu verändern? Wo steht Sam da?
Also ich glaube, es gibt keinen richtigen Weg für Veränderungen. Für das Civil Rights Movement braucht es Martin Luther King, der heutzutage eher dafür gefeiert wird, dass er mit dem System geht, aber es braucht auch eine Malcolm X. Und ich glaube, dass Sam in der Geschichte eigentlich beides in sich vereint, weil es natürlich ja sehr komplex ist, sein Leben zu bestreiten, gerade wenn man sich selber als Deutscher fühlt. Und das tut und tat er zutiefst. Gleichzeitig aber auch vielleicht in einem System lebt, das dieses eigene Gefühl nicht zwingend unterstützt, weil man nicht als Teil des Ganzen gesehen wird. Das kenne ich von mir selber auch. Und was macht man dann? Man ist ja automatisch Teil des Systems, ob man will oder nicht, ist aber gleichzeitig auch gezwungen, das System zu kritisieren. Diesen Widerspruch haben alle nicht weißen Menschen in Deutschland tagtäglich. In der Geschichte von Sam ist es nur einfach sehr viel dramatischer dargestellt.
Und dann ist das System natürlich auch komplex oder zeigt sich in verschiedenen Facetten. Das ist einmal die Gesellschaft, aber dann natürlich auch ganz konkret das System der Polizei, in das er sich hineinbegibt. Hat er da seine Kraft vielleicht auch überschätzt, beziehungsweise war es noch nicht die richtige Zeit?
Naja, man muss sich nur die heutige Zeit angucken und schauen, was passiert, wenn Forderungen gestellt werden, dass die Polizei auf rassistische Vorfälle untersucht werden soll. Und dann gibt es Politiker-Aussagen, die sagen, nee, warum? Rassismus ist doch verboten. Wir müssen da keine Studie machen. Die ist jetzt mittlerweile, hat die stattgefunden. Und die Ergebnisse zeigen, dass es natürlich schon auch rassistische Elemente in der Polizei gibt, aber nicht nur in der Polizei, sondern einfach in der gesamten Gesellschaft. Wir leben in einer Welt, wo seit 500 Jahren erzählt wird, dass weiße Menschen mehr wert sind als nicht weiße Menschen. Und das lernen wir in der Schule. Wir haben beide gelernt, Kolumbus hat Amerika entdeckt. Und jetzt sind wir halt in einer Zeit, also ich schon persönlich, seit eigentlich ich medial aktiv bin, dass wir eben versuchen, diese Erzählung dahingehend zu verändern, dass auch andere Perspektiven erzählt werden. Und Sam hat das eben zu seiner Zeit in der Polizei versucht. Dass das nicht von heute auf morgen mit einer Person funktioniert, ist ja klar. Das ist ein sehr langer Prozess, ein langer Kampf. Ich denke, die Biografie von Sam und sein Wunsch, sich eine Heimat zu schaffen, in der er auch als Teil des Ganzen gesehen wird, das war einfach so ein starker Antrieb, eben auch in die Polizei zu gehen. Auf der einen Seite hat er da aber auch eine Familie gefunden, weil eben da die Menschen nicht nach ihrem Aussehen, sondern nach Leistung bewertet werden. Zum anderen hat er dann ja auch in seiner späteren Polizeilaufbahn mit SOKU-REX, was ja ein Sondereinsatzkommando gegen rechts war, ja auch wirklich aktiv an der Front was tun können, tatsächlich Veränderungen schaffen können. Also ich glaube, dass man, wenn man sich das ein bisschen genauer anguckt oder man sich die Serie anguckt, versteht man vielleicht auch dieses Hin und Her, Teil des Systems sein, versuchen, was zu verändern, aber trotzdem dann auch vielleicht aus Frust darüber, dass man nicht genügend verändern kann, eben auch zum Rebellen zu werden.
Dann gibt's an seiner Seite ja auch zwei Freundinnen, die eine wichtige Rolle in seinem Leben gespielt haben, die ihrerseits weiß sind, die es gut meinen mit ihm, aber auch die erweisen sich in manchen Situationen als ziemlich ignorant oder auch paternalistisch. Wie wichtig sind diese Figuren in der Serie, gerade wenn es um rassistische Bilder in Deutschland geht?
Danke für die Frage. Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, weil wir lange Zeit in Deutschland ein sehr eindimensionales Verständnis von Rassismus hatten. Rassismus war hier fast exklusiv verwoben mit Nazis und auch vor allem wurde das immer in Verbindung gesetzt mit intendiertem Rassismus. Also jetzt kommen ein paar Nazis und hauen einem auf die Schnauze. Was sehr viel tiefer greift, und da hatte man zu der Zeit, wo die Serie spielt, einfach noch keine Worte dafür, ist aber ein struktureller Rassismus und sind auch diese Microaggressions, die stattfinden, weil es viel mehr wehtut, wenn die Frau, die dich wirklich liebt, mit der du ein Kind hast, wenn die dich nicht verstehen kann, weil vielleicht die Gesprächsgrundlage gar nicht klar ist oder einem selber gar nicht klar ist, was diese ewigen Mückenstiche eigentlich ausmachen, die man tagtäglich eben verspürt, wenn man komisch angeschaut wird, wenn die Frau, die einem auf dem Bürgersteig entgegenkommt, die Handtasche ein bisschen enger nimmt, wenn der Ladendetektiv einem hinterherrennt, wenn man im Geschäft ist. Das konnte man damals noch gar nicht so gut erklären. Und wir haben eben versucht, in der Serie eben durch diese kleinen Microaggressions, durch diese kleinen Missverständnisse im Engsten versuchen zu zeigen, dass das im Grunde viel schlimmer ist, als wenn einem fünf Glatzen hinterherrennen.
Sie haben eingangs erzählt, dass sie den Stoff schon vor vielen Jahren eigentlich verfilmen wollte. Damals stießen sie aber auf Ablehnung. Seit einiger Zeit gibt es nun in Deutschland auch ein größeres Verständnis für Diversität. Wie nehmen Sie denn diese Entwicklung wahr, was die Filmbranche angeht?
Also ich denke, zum einen gibt es einen Fortschritt im Diskurs, was wir eben schon kurz besprochen haben. Wir wissen jetzt mittlerweile, dass Rassismus nicht mehr nur intendiert sein muss, sondern einfach auch strukturell sein kann. Das ist neu. Das gab es bis vor 5 Jahren noch nicht, zumindest nicht in der breiten Diskussion. Was neu ist, ist, dass die Streaming-Dienste ganz klar die Sehgewohnheiten verändert haben. Streaming-Dienste haben potenziell die Welt als Markt. Weltweit gesehen sind weiße Menschen in der Minderheit. Es gibt sehr viel mehr People of Color auf der Welt. Das heißt, für einen Streaming-Dienst macht es natürlich Sinn, Geschichten zu erzählen, die auch die Personen darstellen, die ihr Publikum repräsentieren. Und ich denke, dass sich auch Kommunikation generell verändert hat. Wir haben früher in der Pyramide kommuniziert. Einige wenige Mächtige durften sagen, was die Wahrheit ist, in Anführungszeichen. Und das haben alle geglaubt. Das war dann die öffentliche Agenda. Durch Digitalisierung ist auch eine Demokratisierung von Informationen in Kraft getreten. Und das heißt, dass auch Menschen, die früher stimmlos waren, plötzlich eine Stimme haben. Plötzlich reden wir über ganz andere Sachen. Plötzlich ist MeToo ein Thema. Plötzlich ist Fridays for Future ein Thema. Plötzlich ist auch Black Lives Matter ein Thema. Und das, glaube ich, in Kombination hat natürlich auch eine Auswirkung auf die deutsche Film- und Fernsehlandschaft. Und da ist ja jetzt viel Bewegung drin. Es dauert ein bisschen, alte Strukturen aufzubrechen und neu zu besetzen. Aber ich glaube, dass wir da jetzt an einem besseren Punkt stehen als je zuvor.
Es gibt aktuell einen offenen Brief schwarzer Filmschaffender. Darin formulieren sie ihre Kritik, also die schwarzen Filmschaffenden, an den, wie sie sagen, anti-schwarzen Filmen Der vermessene Mensch, Seneca und Held Super, die bei der Berlinale liefern, fordern eine Stellungnahme unter anderem der Berlinale und der Deutschen Filmakademie. Es geht darin aber auch um den strukturellen Rassismus in der gesamten Branche und die Forderung an mehr Beteiligung. Sie haben ja schon eben gesagt, es hat sich einiges verändert. Die schwarzen Filmschaffenden, der offene Brief, sieht es ein bisschen anders. Sie sagen, da ist noch unglaublich viel zu tun. Wie d'accord gehen Sie mit den Forderungen in dem offenen Brief?
Ja, also wenn ich sage, es hat sich viel verändert, heißt das nicht, dass nicht noch viel zu tun wäre. Also ich bin natürlich auch der Meinung, dass noch viel zu tun ist. Ich glaube, was stimmt an dem offenen Brief, also da stimmt vieles dran, aber wo ich jetzt konkret drauf eingehen will, ist, Wandel und Veränderung kriegen wir nur hin, wenn wir das wirklich aktiv nach vorne treiben. Diese ganzen Sonntagsreden, die letzten 15, 20 Jahre gehalten wurden, wo ich auch teilweise im Raum saß, als es passiert ist, diese ganzen Chartas der Vielfalt und Selbstverpflichtungen, die bringen zwar langsam Wandel, aber wenn wir wirklich eine Erzählung erschaffen wollen, in der die 27,3% der Menschen mit Migrationsgeschichte, die in Deutschland leben, auch tatsächlich angemessen repräsentiert werden, müssen sich natürlich auch die Strukturen verändern. Das heißt, nicht nur vor der Kamera müssen Veränderungen stattfinden, sondern in den Writers' Rooms, in den Produktionsfirmen, in den Sendern, an den Tischen, wo Entscheidungen getroffen werden, welche Geschichten wie erzählt werden, in den Fördergremien und natürlich auch in Juries, wie zum Beispiel der Berlinale, die entscheiden, welche Filme gezeigt werden. Wenn da nur eine homogene Gruppe von immer den gleichen Menschen sitzt, dann werden natürlich auch die Entscheidungen, die gefällt werden, weiterhin die gleichen sein. Also wenn wir wirklich wandeln wollen, müssen wir Zeit und Geld investieren und müssen dann eben auch die teilweise etwas veralteten Strukturen öffnen, um einfach auf die Gefahren, dass ich mich wiederhole, aber trotzdem eine Erzählung für Deutschland zu finden, die einfach das Land so repräsentiert, wie es wirklich ist.
Sie haben sich ja in der Produktion sehr um Diversität bemüht, in allen möglichen Gewerken. Die beiden Executive Producer, Jörg Winger und Sebastian Werniger, sind dennoch weiß. Wie spiegelt sich der aktuelle Diskurs denn in Ihrer Produktion wieder? Wo sehen Sie noch Möglichkeiten zur Verbesserung?
Also vielleicht, um das noch zu ergänzen, ich bin auch Executive Producer.
Ich frage nur auch, weil ich fand es interessant im Presseheft, das ist das erste Interview mit den beiden. Danach kommen Sie. Das fand ich auch schon eine interessante Beobachtung.
Ja, ich denke, das ist ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass man, um eine Machtposition zu bekommen, muss man eben auch die Chance haben, zu dem Talent, das man vielleicht mitbringt, auch die notwendige Erfahrung sammeln zu dürfen. Und das zielt wieder ein bisschen darauf ab, was wir eben gesprochen haben. deutsches Fernsehen. Da war halt bis vor kurzem war Diversität und, um jetzt mal gemein zu sein, ich finde auch Innovation nicht unbedingt gewünscht, weil das am deutschen Markt und mit der Art und Weise, wie Qualität gemessen wurde, nämlich über eine Quote, die in 5.500 Haushalten abgerufen wurde, wo der Hauptverdiener muttersprachig Deutsch sein muss, da war das nicht gefragt, divers und innovativ zu sein. Und darum haben sich halt viele Menschen in der Vergangenheit da Machtpositionen erarbeiten können, die anderen verwehrt geblieben sind. Das verändert sich, wenn wir diese Strukturen öffnen. Und ich denke, dass wir bei unserer Produktion eben mit mir als Executive Producer, als ersten Creator, mit Regisseurinnen wie Suleen Yusuf als erste Regisseurin, mit einem deutsch-kurdischen Hintergrund, Sarah Blaskewitz, afrodeutsche Frau, mit ostdeutschem Hintergrund, ein sehr diverser Writers Room. Auch in der Produktion hatten wir sehr, sehr viele schwarze Menschen, schwarze deutsche Menschen. Ich glaube, dass das so die ersten wichtigen Schritte sind, um diese Struktur langsam aufzubrechen, um dann im nächsten Schritt vielleicht zwei Executive Producer zu haben, die aus einem diversen Background kommen.
Das sagt Tyron Ricketts, Schöpfer, Autor, Schauspieler und Produzent der Serie Sam, ein Sachse. Die ist ab 26. April, also ab kommendem Mittwoch, beim Streamingdienst Disney Plus zu sehen.